Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Jan Girke, Geschäftsführer der A&P Recruiting KG. Und mit ihm sprechen wir über Auslandsrecruiting mit AP Global. Herr Girke, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Prima. Herr Girke, wir sprechen heute über ein sehr wichtiges Thema, was allumfänglich ist, wo alle sich mit beschäftigen. Und zwar ist es der große Fachkräftemangel hier in Deutschland. Und der ist vorhanden, hat sich in den letzten Jahren sehr stark verschärft und wird auch in der Zukunft nicht besser werden. Denn immer mehr Unternehmen haben ja Probleme damit, ihre Stellen zu besetzen. Jetzt bin ich der Meinung, dass sich der Zustand in der Zukunft verschlechtern wird. Was sagen Sie? Sind Sie der gleichen Meinung oder glauben Sie, naja, wir haben den Peak schon erreicht?
Nein, wir haben den Peak beileibe noch nicht erreicht. Die Babyboomer gehen in den nächsten 10 Jahren in Rente. Allein im Bereich Pflege, wo wir ja einen unserer Schwerpunkte setzen, werden in den nächsten 10 Jahren 500.000 Fachkräfte bei einer Gesamtgrößenordnung von etwa 1,5 bis 1,7 Millionen ihre Arbeit einstellen wegen Rente. Daran sieht man schon, wie groß der Bedarf ist und gleichzeitig kommen immer weniger Junge nach, die dann, wenn sie denn sich entscheiden, auch häufig Studiengänge wählen und eben nicht die Ausbildungsberufe. Das heißt, es wird sich in vielen Bereichen deutlich verschärfen.
Eine große Möglichkeit, eine große Chance, diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist es unter anderem natürlich auch, Arbeitnehmer aus dem Ausland zu rekrutieren. Innerhalb der EU herrscht ja da relative Freizügigkeit, möchte ich mal sagen. Können wir denn diesen Fachkräftebedarf nicht durch innereuropäische Migration zum Beispiel decken?
Das ist in den letzten 10 bis 15 Jahren schon geschehen, unbeobachtet von der Öffentlichkeit, weil es so schön einfach ist. Weil dort innereuropäisch werden eben die Abschlüsse anerkannt und durch die Freizügigkeit können die Leute quasi wie, als wenn sie schon in Deutschland wären, sich bewerben und beginnen. 1,5 bis 2 Millionen sind in dieser Phase zu uns gekommen. Das zeigt auch schon, dass diese Rekrutierungsmärkte weitestgehend abgegrast sind. Das ist schon in den letzten Jahren etwas weniger geworden und wir merken, es wird zunehmend weniger, weil natürlich auch Osteuropa, ähnlich wie die westeuropäischen Staaten, die davon profitiert haben, dem demografischen Wandel unterworfen sind, sodass man für die Zukunft weiter ausholen muss und sich auf Regionen konzentrieren muss, die von der Bevölkerung her noch jung und wachsend sind. Asien, Südamerika vor allen Dingen, teilweise aber auch Afrika.
Und genau das ist Ihre Expertise, darauf haben Sie sich spezialisiert, denn Sie rekrutieren Mitarbeiter aus dem Nicht-EU-Ausland, insbesondere für die Pflege. In welchen Regionen der Welt sind Sie denn so aktiv? Sie haben Asien angesprochen, aber wo noch?
Begonnen haben wir auf den Philippinen, weil das der größte Auslandsrekrutierungsmarkt weltweit ist, für alle Fachkräfte interessanterweise, weil das Land so aufgestellt ist. Die haben wenig Industrie, aber eine gut ausgebildete Bevölkerung. Das ist also ein Geschäftsmodell, wenn man so will, dass Familienmitglieder im Ausland Geld verdienen, um die Familien zu Hause zu unterstützen. Haben das aber weiter ausgeweitet auf Indien, einen der größten Märkte dann auch mit 1,3 Milliarden Einwohnern, auf Mexiko, Südamerika, den Iran und Tunesien. Und wir sind im Moment dabei, Kooperationen in Indonesien zu prüfen.
Okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist, Menschen aus dem Ausland zu rekrutieren, um hier zu arbeiten. Wie aufwendig ist dieser ganze Prozess? Und vor allem, wenn wir mal so diese ganze Bürokratie betrachten, um zum Beispiel ja, Arbeitsgenehmigungen zu bekommen, Aufenthaltsgenehmigungen und so weiter.
Ja, das darf man nicht unterschätzen. Man muss sehen, dass auf deutscher Seite 4 öffentliche Stellen involviert sind in diese ganzen Prozesse. Das sind einmal die Botschaften, die die Visa erteilen. Das sind bei den reglementierten Berufen die Anerkennungsbehörden der jeweiligen Bundesländer. Das sind die Ausländerbehörden vor Ort. Und das ist auch immer noch die Arbeitsagentur, die abchecken muss, ob es nicht doch deutsche Fachkräfte für die Jobs jeweils gibt. Insofern muss man schon immer einen gewissen zeitlichen Vorlauf auch mitbringen und einfach strategische Personalrekrutierung lernen. Das fällt nicht jedem Unternehmen, gerade in Deutschland, leicht, weil man bisher nicht darauf angewiesen war. Aber man merkt mehr und mehr, dass auch eine größere Offenheit in dem Bereich sich breit macht. Einfach aus der Not heraus. Man muss es tun, wenn es, ich sage immer, wenn wir vor Ort die Kräfte finden, dann unterstützen wir auch da. Wir haben auch in der Inlandsrekrutierung einen Unternehmensbereich, aber wir wissen eben selber, wie schwer das ist und dass es in vielen Bereichen einfach gar nicht mehr möglich ist.
Einige Hürden haben Sie schon genannt, die es zu überwältigen, überwinden gilt. Was sind denn noch weitere Herausforderungen und vielleicht auch Probleme in Verbindung mit Recruiting von Menschen aus dem Nicht-EU-Ausland?
Das Hauptproblem ist sicherlich der Spracherwerb. Anders als viele andere Länder, die im Ausland rekrutieren, können die Fachkräfte nicht auf Englisch bei uns arbeiten. Auf den Philippinen und in Indien beispielsweise ist Englisch die Hauptfremdsprache. Die Leute sprechen das schon und müssen, wenn sie beispielsweise in Großbritannien, Amerika oder Australien anfangen zu arbeiten, nicht erst aufwendig vorher noch die Sprache lernen. Das ist bei uns anders. Das heißt, wir müssen die Leute mindestens auf ein B1-Sprachniveau bringen, besser ist noch ein B2-Niveau. Und das dauert dann einfach 8 bis 9 Monate, die bei uns on top kommen. Parallel kann man die ganzen bürokratischen Dinge klären und abarbeiten, sodass das dann nicht noch einmal zu einer Verzögerung führt. Aber das ist einfach eines der Hauptprobleme, die wir da sehen. Und ein weiteres Problem ist auch, dass die deutsche Bürokratie sich doch manchmal selber im Wege steht. Ist zwar eigentlich inzwischen überall anerkannt und durchgedrungen, dass es ein wirklich wichtiges Problem ist und wir wirklich gar keine Zeit mehr haben, da jetzt noch irgendwie zu überlegen, ist es richtig, machen wir dies so oder so, sondern wir müssen es einfach mal tun und handeln. Und da wäre es schön, wenn es beispielsweise nicht diese Kleinstaaterei in Deutschland gäbe, beispielsweise bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen, dass man das mal zentralisiert oder zumindest mal Standards etabliert, an die sich alle halten.
Jetzt würde ich mich gerne noch ein wenig an der Zeit aufhalten, denn Sie haben gerade gesagt, allein um die Sprachbarriere zu überwinden, kann es schon mal um die 8 Monate dauern. Wie lange muss ich denn rechnen, so grundlegend vom Antrag bis letztendlich zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis? Das hört sich doch alles sehr vielschichtig an.
Ja, den Zeitraum muss man an sich immer mit 12 Monaten insgesamt bemessen, wenn man die Sprachausbildung mit reinnimmt. Die reine Bearbeitung des Antrages dauert im Allgemeinen 6 Monate. Das wird eben parallel zur Sprachausbildung alles organisiert und gemacht. Wir haben in Pandemiezeiten leider deutliche Verzögerungen, sodass es auch teilweise bis zu einem Jahr gedauert hat. Es gibt inzwischen das sogenannte beschleunigte Fachkräfteverfahren, wo Auftraggeber mit einer kleinen Sondergebühr von 411 Euro die Behörden zu einem schnelleren Arbeiten veranlassen können. Hat leider in Pandemiezeiten auch nicht immer geklappt, aber hier in Normalzeiten 3 Monate reine Antragsbearbeitung. Aber wie gesagt, die Sprachausbildung können wir leider nicht verkürzen. Deswegen muss man doch die 12 Monate einfach einrechnen.
Und Deutsch ist ja nun auch wirklich nicht so super einfach mit der ganzen Grammatik, selbst als ich noch in der Schule war. Das heißt, wenn Sie sagen, dass sich das so lange hinzieht und Sie sprechen aus Erfahrung, gehe ich davon aus, dass Sie sowohl die BewerberInnen als auch die Unternehmer den kompletten Prozess lang begleiten, von Anfang bis Ende. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Wir sind Komplettanbieter im Auslandsrecruiting. Das heißt, wir beginnen tatsächlich von der Bewerbervorauswahl, häufig per Videotelefonie. Dann, wenn dann die Einstellungszusage vom Auftraggeber da ist, organisieren wir, dass die Sprachbeschulung stattfindet. Wir gucken, dass alle Dokumente übersetzt und beglaubigt werden, dass dann das Visum beantragt wird, wenn alles vorliegt, dass der Flug gebucht wird, die Abholung vom Flughafen und bringen zum Einsatzort und dann last but not least die Phase des Onboardings und der Integration.
Jetzt möchte ich noch mal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen zur Sprache, denn wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist die Sprache doch ein sehr, sehr wichtiger Prozess, dass dieses Projekt des Recruitings auch wirklich erfolgreich ist. Wie stellen Sie denn sicher, dass die Mitarbeiter auch wirklich diese benötigten Sprachkenntnisse dann auch in der Praxis mitbringen?
Zum einen schauen wir, dass die ersten Schritte vor Ort in den Herkunftsländern gemacht werden. Das heißt, wir kooperieren mit Sprachschulen, die Deutsch als Sprache anbieten, sehr häufig geleitet von Auslandsdeutschen. Macht es ein bisschen leichter in der Kooperation, aber es müssen mindestens Deutsch-Muttersprachler als Lehrkräfte mit an Bord sein, damit da eine vernünftige Qualität erreicht wird. Wir haben uns jetzt in der Pandemie entschlossen, weil wir gemerkt haben, dass Online-Beschulung nicht ausreichend ist und in einigen Herkunftsländern die Sprachschulen rein auf Online-Unterricht umgeschwenkt sind, ein eigenes Bildungszentrum in Deutschland zu etablieren mit Kooperationspartnern zusammen, sodass wir den letzten Schritt, den B2-Sprachkurs, die Königsklasse, innerhalb von 3 Monaten in Deutschland machen werden. Dadurch erhoffen wir eine noch einmal gesteigerte Qualität der Sprachausbildung.
Sie sind professioneller Dienstleister. Sie machen das seit vielen Jahren. Sie kennen die ganzen Abläufe, die Behördengänge, was wichtig ist, auch natürlich beim Onboarding. Wie aufwendig und teuer kann es denn für ein Unternehmen sein, wenn dieses Know-how intern aufgebaut wird?
Das ist eine ganze Menge. Das sieht man auch daran, dass es sehr wenige nur machen. Also mir fallen 2, 3 ein. Eine sehr bekannte Einrichtung des Gesundheitswesens ist die Charité hier in Berlin. Die ist so groß und braucht so viele Fachkräfte jedes Jahr, dass es sich lohnt. Man muss an sich, um das alles zu bearbeiten, eine Abteilung aufbauen, die ähnlich groß ist wie eine kleine Rekrutierungsagentur. Das heißt, Sie müssen mit 5 oder 6 Vollzeitstellen rechnen, wenn Sie es professionell vernünftig machen wollen. Und das macht nur Sinn, wenn Sie einen Bedarf von, ich sage mal, wenigstens 100 Fachkräften pro Jahr haben. Das kann man so ungefähr gegenrechnen. Ab 100 Fachkräften plus kann es Sinn machen, das selber zu organisieren. Allerdings hat man, wenn man es einmal aufgebaut hat, kann man es auch nicht so einfach wieder abbauen. Insofern die Flexibilität eines externen Dienstleisters hat man dann natürlich auch nicht mehr. Und für mittlere und kleinere Unternehmen macht es an sich überhaupt gar keinen Sinn.
Verstehe. Ich finde den ganzen Prozess unglaublich spannend und ich würde mit Ihnen gerne so einen kleinen Ausflug in die Praxis auch machen. Wie genau läuft denn so ein Auslandsrecruiting-Projekt ab? Also fang einfach mal an von der Planung, ja, was brauche ich für Mitarbeiter, für welchen Bereich, bis dann letztendlich auch der Arbeitsantritt erfolgen kann.
Ja, also es läuft so ab, dass die Auftraggeber auf uns zukommen, Ihren Bedarf mitteilen, welche Zahl an Fachkräften Sie benötigen, mit welcher Qualifikation. Dann sprechen wir ab, in welchen Ländern wir rekrutieren sollen. Am einfachsten ist es immer, wenn die Arbeitgeber sagen, wir sind da offen, dann können wir aus dem Vollen schöpfen und in allen derzeit 5 Zieldestinationen auf die Suche gehen, dementsprechend auch sicher fündig werden. Wenn allerdings gewünscht ist, aus verschiedenen Gründen, dass man sich auf 1 oder 2 Länder festlegt, gehen wir auch natürlich dort dann nur hin, sagen unseren Kooperationspartnern Bescheid vor Ort, die gehen auf die Suche, schicken uns die Bewerbung zu, die Lebensläufe, die wir dann vorchecken, gemeinsam mit dem Kunden die Vorauswahl treffen über Videotelefonie, die ersten Interviews häufig noch auf Englisch führen, weil die meisten Kandidaten haben noch keine Deutschsprachkenntnisse. Dann gibt es eine Einstellungszusage, wenn der Kandidat oder die Kandidatin gefallen hat. Und dann beginnt die Sprachausbildung. Dementsprechend schicken wir die Fachkräfte dann in unsere Kooperationsschulen vor Ort, mindestens bis zum B1-Sprachniveau. Das ist auch das Minimum, was für ein Arbeitsvisum erbracht werden muss. Und wie gesagt, wir werden in Zukunft das B2-Niveau in Deutschland mit Kooperationspartnern regelhaft machen. Wir haben allerdings auch den einen oder anderen Kooperationspartner, der so gut ist, dass wir das auch direkt in den Herkunftsländern machen. Das ist also dann wirklich so, wo klappt es am besten und am kostengünstigsten.
Ein wichtiger Punkt für Unternehmen ist natürlich auch die Frage der Investition. Zum einen auf der Kostenseite, dann natürlich auch auf der Aufwandsseite. Womit müssen denn Unternehmen rechnen, die Mitarbeiter aus dem Ausland rekrutieren möchten und dafür auch einen externen Dienstleister beauftragen?
Ja, das ist eine andere Größenordnung als in der Inlandsrekrutierung oder auch in der europaweiten Rekrutierung, weil wir eben diesen erheblichen Zusatzaufwand natürlich treiben müssen. Wenn man sich einmal die Agenturen anguckt, die das wirklich professionell betreiben, beispielsweise auch mit dem Gütesiegel Faire Anwerbung Pflege Deutschland, muss man schon mit einem niedrigen fünfstelligen Betrag pro Fachkraft insgesamt rechnen. Ein großer Teil davon ist tatsächlich die Sprachausbildung, die Kosten für die Kooperationspartner vor Ort, die sich dort ja auch auf die Suche begeben müssen und so weiter und so fort. Das heißt, ein niedriger fünfstelliger Betrag, das kann sich ausweiten, je nachdem, wenn man beispielsweise sagt, bei der Wohnungssuche brauchen wir Unterstützung oder wir möchten den Onboarding-Integrationsprozess nochmal besser gestalten. Das können natürlich nochmal Zusatzkosten sein. Aber im Allgemeinen sollte man dann damit auch auskommen können.
Wenn sich jetzt ein Unternehmen dafür entscheidet, einen externen Dienstleister zu beauftragen, worauf muss geachtet werden, wenn man auch wirklich einen professionellen Service haben möchte, wenn man eine Full-Service-Agentur haben möchte und auch wirklich sich sicher sein möchte, dass alles von Anfang bis Ende klappt?
Ja, ein erstes Kriterium, gerade wenn man jetzt eben im Bereich des Gesundheitswesens rekrutiert, ist dieses Gütesiegel Faire Anwerbung Pflege Deutschland. Da kann man dann wirklich davon ausgehen, dass alles nach Recht und Gesetz abgeht und geprüft ist. Ein wichtiges Kriterium ist ganz sicherlich auch einfach zu schauen, wo, in welchen Regionen sind die Agenturen unterwegs. Mit welchen Kooperationspartnern wird zusammengearbeitet? Ist man Mitglied der Außenhandelskammern? Also wie transparent gehen die Agenturen vor? Je mehr Transparenz dort herrscht, desto sicherer kann man sein, dass das mit rechten Dingen zugeht. Diejenigen, die schon auf der Webseite verklausuliert agieren, da wäre ich vorsichtig. Lieber viel Informationen und viel Transparenz, dann kann man schon eigentlich davon ausgehen, dass die schon auf dem richtigen Wege sind. Ansonsten eben auch schauen, wie ist die Kostenstruktur? Werden Festpreise geboten? Gibt es da noch riesige Spesen, die noch on top kommen? Wie sieht das mit Garantien aus? Werden Garantien geboten, kostenfreier Ersatz, wenn Leute abspringen und so weiter und so fort. Da gibt es so verschiedene Kriterien, die man ansetzen kann. Auch ganz wichtig, hören die Agenturen auf, sobald die Kräfte im Inland sind, zu arbeiten oder unterstützen die auch über die Einreise hinaus, weil die Erfahrung zeigt, dass da auch noch ganz viel Beratungsbedarf da ist, nicht nur von den Kandidaten, sondern auch von den Kunden her. Also wenn man sich da mal die Dinge hinter den Kulissen anguckt, gibt es da doch schon einige Kriterien, die man anlegen kann. Und da bleiben dann auch gar nicht so extrem viele mehr übrig, die das dann alles erfüllen.
Und am Ende ist es ja natürlich unglaublich wichtig, dass alle zufrieden sind mit dem Prozess, dass alles wirklich gut abgewickelt wird und vor allem, dass auch der jeweilige Mitarbeiter oder die jeweilige Mitarbeiterin dann auch erfolgreich im Unternehmen arbeitet und ja, alle sozusagen einen sehr guten Output haben. Recruiting im Ausland, im Nicht-EU-Ausland von Mitarbeitern war heute unser Thema. Herr Gierke, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Hat mich sehr gefreut.
Danke.